wäre es uns empfehlen, auch Fragen, die vielleicht etwas umstritten sind, zu stellen, weil die 5 Pastoren in IFBS sind recht unterschiedlich in vielen theologischen Fragen. Also wir haben sogar 2 Kindertäufer unter uns, wir haben 2 Charismatiker unter uns, aber das, was uns einigt, ist dieses Anliegen, dass das Wort Gottes die Antwort ist. Drum auch Fragen, die in dem Sinn vielleicht eine Diskussionsgrundlage bilden, könnt ihr gerne stellen, weil ja, wir schätzen einander wirklich. Und du wirst das hoffentlich sehen morgen, die Dynamik unter uns, wo wir gerne voneinander lernen und uns ergänzen lassen. So, seid ermutigt, auch solche Fragen zu stellen.
Danke. Nein, ich habe das da. Täglich unterwegs, das Ziel vor Augen, das ist mein Thema und mir lief vorhin kurz ein Schauer über den Rücken. Thorsten Wiedeger sagte, dass das Ziel für alle klar ist. Also von daher dachte ich, vielleicht ist das jetzt überflüssig, was ich heute Abend sage. Ich hoffe es nicht, ich hoffe, ich kann noch etwas beitragen, wo noch nicht alles so ganz klar ist. Wer nicht weiß, wohin er will, muss sich nicht wundern, wenn er ganz woanders ankommt. Das soll Mark Twain gesagt haben. Und wer nicht weiß, wohin er will, dem ist kein Wind recht. Das soll Wilhelm von Oranien gesagt haben. Ich weiß nicht, ob das Christen, also einer war sicher kein Christ, aber das sind sicher allgemeine Wahrheiten, die wir so stehen lassen können. Und ich denke, diese Zitate können uns bewusst machen, dass es eine sehr große Rolle spielt, ob wir eine Vorstellung vom Ziel unseres Lebens haben. Unser ganzes Leben wird eigentlich von Zielen bestimmt und auch geprägt. Auch das Leben von scheinbar ziellosen Menschen. Eigentlich gibt es die nicht, die ziellosen Menschen, Menschen, die keine Ziele haben. Sie sind sich ihrer Ziele einfach nicht bewusst, aber sie haben auch Ziele. Nehmen wir an, dein Ziel ist der Gipfel eines bestimmten Berges. Du willst da hinauf, das weißt du, ich will da hinauf zum Gipfelkreuz und möchte nachher die Landschaft rundherum betrachten und die Aussicht so von oben dann genießen. Und weil du dieses Ziel vor Augen hast, wählst du jetzt entsprechend den Weg, den du den Berg hinaufgehen willst. Du gehst sicher nicht bolzengerade hinauf auf den Berg, sondern das ist dir zu anstrengend. Du wählst den Weg, der so ein optimales Verhältnis zwischen baldigem Ankommen und Komfort bietet. Aber der Punkt ist, du nimmst einen Weg, der aufwärts führt und der, wenn auch indirekt, in Richtung Gipfel geht. Das Ziel bestimmt den Weg. Wenn du unterwegs müde wirst oder sonst in eine Krise gerätst unterwegs, dann wirst du vielleicht dein Tempo oder deine Gangweise etwas anpassen. Aber bei all dem, was du da unternimmst, bei dem Weg, den du unter die Füße nimmst, orientiert sich dein Unterwegssein am Ziel. Das Ziel bestimmt die Art und Weise, wie du unterwegs bist. Und das ist im alltäglichen Leben auch so. Es ist vielleicht nicht immer so deutlich, wie jetzt bei diesem Beispiel mit dem Berg, mit dem Weg da hinauf. Aber das Prinzip ist immer dasselbe. Das Ziel bestimmt den Weg. Das Ziel wird unser Verhalten auch in Krisen beeinflussen. Und was ganz wichtig ist für die Seelsorge, das Ziel bestimmt auch die Methode für die Hilfestellung oder die Methode der Hilfestellung. Das Ziel bestimmt die Methode der Hilfestellung. Wenn du da unterwegs bist und es gibt Schwierigkeiten, Ermüdung, Entmutigung oder sonstige Krisen, dann wird die Hilfestellung dem Ziel angepasst sein müssen. Und darum jetzt, das ist jetzt nebenbei bemerkt und das ist jetzt der einzige Moment, wo ich polemisch werde. Die mich kennen, wissen, dass ich sonst noch mehr polemisch bin, im ausgedehnteren Maß. Jetzt, heute ist das der einzige Moment, weil eben das Ziel, die Methode der Hilfestellung bestimmt. Ist das auch ganz unterschiedlich oder unterscheidet sich die biblische Seelsorge so grundlegend von der humanistisch-psychologischen Beratung und Therapie? Das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge, weil eben die Ziele so vollkommen unterschiedlich sind. Die Ziele sind vollkommen unterschiedlich und darum wird auch die Methode ganz anders ausfallen. Die Methode, die zum richtigen Ziel führt, die muss vom Ziel her auch bestimmt sein. Das werden wir etwas konkreter dann merken, wenn wir weitergehen. Wir sprechen in diesem Seminar über Veränderung. Veränderung garantiert, heißt es da. Es geht um Veränderung. Wir Christen sind nicht die Einzigen, die im Leben Veränderung suchen. Darin unterscheiden wir uns nicht unbedingt von anderen Menschen, dass wir Veränderung suchen. Aber wir unterscheiden uns, oder wir sollten das zumindest, wir unterscheiden uns in der Auffassung, wohin wir kommen wollen. Wohin soll die Veränderung führen? Wozu müssen wir verändert werden? Was ist nachher anders als vorher? Ich glaube, dass gerade das vielen nicht so klar ist. Eben wie Thorsten gesagt hat, das Ziel ist klar. Vielleicht ist es doch vielen gar nicht so klar, was das Ziel ihrer Veränderung sein soll. Und das sollte es aber, unbedingt. Es genügt nicht, wenn wir einfach Veränderung wünschen und damit meinen, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Etwas muss anders werden, egal was, aber es kann nicht so bleiben. Das kann nicht das Ziel unserer Veränderung sein. Das ist zu wenig. Ein Beispiel, ein Ehepaar hat eine 14-jährige Tochter, die völlig quer schlägt. Sie rebelliert gegen alles, was die Eltern anordnen. In der Schule benimmt sie sich daneben, sodass Reklamationen nach Hause kommen. Sie geht einfach aus dem Haus, wenn sie will, und kommt nach Hause, wann sie will. Irgendwann wird diese Situation für die Eltern zur Überforderung. Und sie sagen, das kann so nicht bleiben. Etwas muss sich ändern. Es braucht eine Veränderung. Etwas muss sich ändern. Was muss sich ändern? Spätestens hier müssen sich die Beteiligten fragen, was ist eigentlich das Ziel der Veränderung? Und die nächste Frage ist, wessen Ziel? In einem solchen Konflikt wird oft deutlich, dass die Ziele, die die Menschen haben, eben gar nicht die richtigen sind. Sie sind zu kurz gesteckt. Viele Menschen haben das unbestimmte Ziel Wohlbefinden oder Zufriedenheit. Das möchte man erreichen und daraufhin arbeitet man. Man möchte sich wohlbefinden und man möchte zufrieden sein. Zufrieden sein können mit der Situation, in der man dann leben muss. Das ist das Ziel, aber das ist viel zu kurz gesteckt. In dem genannten Beispiel mit den Eltern und der Tochter, da gilt das vielleicht für beide, oder? Für die Eltern und die Tochter. Die Eltern, die möchten gern ein ruhigeres Leben, das nicht durch die Eskapaden ihrer Tochter dauernd gestört wird. Sie möchten es ruhiger haben, behaglicher. Oder sie möchten nicht, dass die Tochter ihr Ansehen ruiniert. Das ist auch noch ein Punkt für Eltern, oder? Das ist das Ziel. Und die Tochter, die möchte natürlich mehr Freiheit. Und davon verspricht sie sich Wohlbefinden und Zufriedenheit. Wenn ich mehr Freiheit hätte, dann könnte ich glücklich sein. Dann wäre es mir wohl und ich bräuchte gar nicht mehr. Einfach ein wenig mehr Freiheit. Und das sind so die Ziele, die die beiden haben. Und wenn wir die verschiedenen Formen der Lebensberatung anschauen, ich werde jetzt nicht wieder polemisch, aber denken wir noch einmal zurück, es gibt so ganz verschiedene Arten von Lebensberatung. Wenn wir die verschiedenen Formen hier anschauen, dann müssen wir sagen, dass die meisten für eben diese Ziele nur Hand bieten möchten. Sie möchten dem Menschen helfen, dass es ihnen wieder wohl ist und dass sie zufrieden sein können, dass sie angstfrei leben können, dass ihre Situation irgendwie geordnet ist und darauf arbeiten sie dann hin. Die Betroffenen sollen möglichst jeder auf seine Kosten kommen. Am Ende soll das Wohlbefinden des Einzelnen wiederhergestellt sein. Und man trifft dann so Vereinbarungen auf beiden Seiten, dass es dann möglichst stimmt für alle. Und solange wir auf der Ebene dieser menschlichen Ziele bleiben, dann werden wir darum nie über eine Symptombehandlung hinauskommen. Unsere Ziele, wenn sie auf das Diesseitige ausgerichtet sind, greifen zu kurz, viel zu kurz. Wohlbefinden, Zufriedenheit, Angstfreiheit, gute Beziehungen, Frieden und so weiter. Das sind alles gute Dinge. Aber es sind eigentlich nur Früchte. Es sind Früchte, die wachsen, wenn wir Gottes Ziel für uns ins Auge fassen und darauf zugehen. Und da, hier ist der ganz große Unterschied. Was ist Gottes Ziel für uns? Wir haben jetzt die menschlichen Ziele oder die Ziele, die die meisten Menschen haben, die so kurzsichtig eigentlich sind, gesehen. Was ist Gottes Ziel denn für uns? Gottes Ziel ist so anders als unsere Ziele, wie der Himmel höher ist als die Erde. Denn meine Gedanken, spricht der Herr, sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege als eure Wege höher. Höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Diese Gedanken Gottes für uns, sein Ziel für uns, das er für uns hat, das hat er in seinem Wort offenbart. Es ist in einem Wort zusammengefasst. Es ist die Heiligung. Das ist Gottes Ziel für jedes seiner Kinder, die Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 3 heißt es, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Das ist Gottes Ziel, das, was er will für uns. Unsere Heiligung. Und das müssen wir natürlich näher definieren. Was heißt das? Was ist das eigentlich? Die Heiligung. Wie sieht das aus? Was ist Heiligung? Heiligung ist die wachstümliche, allmähliche Veränderung des Christen bis zu dem Punkt, wo er zufrieden ist. Nicht, gell? Bis zu dem Punkt, wo er so ist, wie Christus ist. Heiligung ist die wachstümliche, allmähliche Veränderung des Christen bis zu dem Punkt, wo er so ist, wie Christus ist. Gottes Ziel für uns ist, dass wir so wie Christus werden. In allem, in unserem ganzen Wesen, in unserer Motivation, in unseren Wünschen, in unserem Willen und mit unseren Zielen natürlich. Gottes Ziel ist, dass wir so wie Christus werden. Im Epheserbrief wird das ausgeführt, vor allem im ersten Kapitel, aber auch weiter. Im ersten Kapitel, Verse 4 bis 6, da lesen wir, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Diese Verse geben uns ein Verständnis davon, wie Gottes Absicht für uns alle menschlichen Ziele weit übersteigt. Gottes Wille für uns ist in der Ewigkeit verankert. Es heißt hier, dass er seinen Willen für uns schon festgelegt hat, bevor er die Welt überhaupt geschaffen hat. Und wir sehen hier auch noch einmal einen großen Unterschied zwischen Gottes Ziel und unseren. Unsere Ziele drehen sich um uns selbst. Meine menschlichen Ziele, da dreht sich alles um mich. Wohlbefinden, Zufriedenheit, Angstfreiheit, gute Beziehungen, Frieden und so weiter. Das möchten wir haben, weil es uns selber damit gut geht. Das ist unsere Motivation, wenn wir das ganz nüchtern einmal anschauen. Wir möchten einfach, dass es uns gut geht. Und darum möchten wir solche Dinge eben haben, auch wie gute Beziehungen und so. Gott hat uns aber zu dem Zweck geschaffen, dass wir etwas sind zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Wir sind nicht für uns geschaffen und für unser Wohlbefinden, sondern zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Gott hat sich überlegt, ein Geschöpf zu kreieren, das sichtbar machen soll, wie wunderbar er ist. Und der Sündenfall hat dieses Ziel nicht vereitelt. Der Sündenfall hat dieses Ziel nicht vereitelt. Dadurch, dass er den Menschen, der in Sünde gefallen ist, dennoch zu seinem geplanten Ziel bringt, macht Gott sich noch mehr Ehre, als wenn die Sünde nie in die Welt gekommen wäre. Also durch den Sündenfall bekommt Gott noch mehr Ehre. Der Mensch, der sich selber zerstört und korrumpiert hat durch die Sünde, der wird durch Gottes wunderbaren Plan seines Heils wunderbar herrlich gemacht, umgestaltet in das Bild Christi. Und so wird Gott verherrlicht. Der Künstler wird verherrlicht durch das Kunstwerk. Wenn das Material, das er fürs Kunstwerk braucht, miserabel ist, dann bekommt er nachher viel mehr Ehre, wenn er etwas Gutes daraus macht. Was die Sünde hat, sein Ziel nicht vereitelt. Gott sandte seinen Sohn, der vollkommene Mensch ist und der uns gleichzeitig vor Augen hält, was Gott auch aus uns machen wird. Wo wir hinkommen werden, das ist Gottes Plan und das wird er zu Ende führen. Trotz uns, das können wir nicht vereiteln. Wenn er angefangen hat mit uns, dann können wir das nicht vereiteln. Das werden wir später auch noch sehen dann. Römer 8, 29 schreibt Paulus, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das Ziel. Da damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Gottes Ziel für uns ist, dass wir ebenso wie der Herr Jesus Christus solche vollkommenen Menschen werden, die ihn verherrlichen. Und wenn wir diese Absicht Gottes für uns verstehen, wenn das sich in uns einsenkt, das verstehen, dann werden wir ganz anders über all die Ereignisse denken, die in unser Leben hineinkommen, die sich in unserem Leben abspielen. Wenn wir verstehen, glauben und wissen, Gott wird uns durch das, was passiert in unserem Leben, wird er uns umgestalten in das Bild seines Sohnes. Er wird uns verändern und zu dem Ziel führen, das er geplant hat. Ein Vers vor dem eben zitierten, den kennen wir ziemlich gut, mindestens die erste Hälfte, also Vers 28a, wird oft zitiert, der sagt, dass alles in unserem Leben Gottes Ziel dient. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Zu dem guten Ziel, das Gott für uns bestimmt hat, nämlich zur Heiligung, zur Umgestaltung in das Bild Christi. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Warum sagt Paulus das hinterher noch, die nach seinem Vorsatz berufen sind? Um zu zeigen, dass Gott hat sich das vorgenommen. Und was er sich vornimmt, das wird er zu Ende führen. Und darum ist das so eine sichere Sache, wo wir uns völlig darauf verlassen können. Versteht ihr? Darum ist es wichtig, dass wir unsere Ziele mit dem Ziel Gottes synchronisieren. Das verstehen wir heute alle, was synchronisieren heißt im Computerzeitalter. Unsere Ziele müssen mit Gottes Ziel synchronisiert werden, also gleichgeschaltet werden. Sein Wille für unser Leben muss unser Wille werden. Das muss gleich werden. Wir müssen das gleiche Ziel haben für uns selbst, wie Gott für uns hat. Und dann bekommen wir einen ganz anderen Blick dafür, was es heißt, Christ zu sein. Es spielt eine gewaltige Rolle für mein ganzes Christenleben, ob ich das eine oder das andere glaube. Ob ich glaube, A, ich möchte ein gutes, ruhiges Leben haben, einen erfüllenden Beruf, gut mit meiner Familie und mit meinen Nachbarn zurechtkommen und gesund und angstfrei leben. Wenn ich in diesen Dingen nicht weiterkomme, die Mitmenschen mühsam werden, ich den Job verliere oder krank werde, dann bitte ich Gott, dass er das richtet. Und wenn das nicht so klappt, dann nehme ich mir noch einen Seelsorger oder einen Psychologen, der mithilft, es wieder zu richten. Und wenn es dann wieder gut ist, dann habe ich Grund, dankbar und fröhlich zu sein. Das ist die eine Lebenshaltung. Und die andere ist, ich bin von Gott zu seiner Verherrlichung geschaffen. Ich habe dieses Ziel weder gesehen noch angestrebt, weil ich dazu aus eigener Kraft nicht fähig bin. Ich bin von Natur aus ein Rebell und ein Feind Gottes. Aber Gott hat sich in seiner Gnade zu mir herabgelassen und wird mich trotz mir für seine Verherrlichung gebrauchen. Er wird mich so verändern, dass ich wie Christus werde. Und dazu gebraucht er Gutes und Böses, Freude und Leid, Wohlbefinden, Gesundheit und auch Krankheit und Angst. Das sind die Werkzeuge in Gottes Hand. Weil ich das weiß, kann ich in jeder Lebenslage froh und dankbar sein. Also ich habe die beiden etwas übertrieben oder stark schwarz-weiß dargestellt, die beiden Lebenshaltungen. Aber ihr merkt sicher, wie die Zielvorstellung, die wir haben, was wir vom Leben wünschen und erwarten, das prägt unser ganzes Leben schließlich und unsere Lebenshaltung, unsere Einstellung, Auch unsere Einstellung zu den Dingen, die uns passieren oder die wir uns einbrocken. Das Ziel Gottes für unser Leben vor Augen zu haben, gibt Motivation, weiterzugehen. Und es gibt Hoffnung. Was uns passiert, sogar das, was wir selber verbockt haben, wo wir uns selber hineingebracht haben, was wir selber verschulden, all das, was uns passiert, das macht uns nicht kaputt, sondern es ist ein Werkzeug in Gottes Hand, das er gebraucht, um uns umzugestalten. Und die große Hoffnung ist, jeder Christ wird dieses Ziel erreichen, das Gott uns gesteckt hat. Jetzt gehen wir in Römer 8 noch einen Vers weiter. Vers 30, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Und die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Das ist so geschrieben in der griechischen Grammatik, dass es eine abgeschlossene Sache ist. Das ist bereits passiert. Er hat sie verherrlicht. Das ist bei Gott eine abgeschlossene Sache. Das wird auf jeden Fall so auch zur Ausgestaltung kommen. Oder Hebräer 10, Vers 10, da spricht im Zusammenhang, spricht der Autor vom Willen Gottes, den Christus tut, indem er ans Kreuz geht und für uns unsere Schuld bezahlt und einfach, dass er für uns gekommen ist, um das Werk Gottes zu tun. Darin tut er den Willen Gottes. Und dann heißt es in Hebräer 10, Vers 10, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Das, wir sind geheiligt. Das ist ein abgeschlossener Vorgang. Christus hat das vollbracht. Das ist geschehen. Das ist erkauft. Wir sind erkauft. Unsere Verherrlichung, unsere Heiligung, unsere Christusähnlichkeit ist bereits im Kasten. Das wird im Neuen Testament verschieden ausgedrückt. Petrus beschreibt das so, dass unser Erbe schon im Himmel bereit liegt, oder bereit steht, damit wir es einmal empfangen können. Abgeschlossen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Aber das ist Zukunftsmusik. Mit der Nennung des Ziels wird uns gezeigt, was einmal sein wird. Im Moment, solange wir auf dieser alten Erde leben, sind wir noch unterwegs dorthin. Darum heißt mein Vortrag auch täglich unterwegs. Wir sind dorthin zu diesem Ziel unterwegs. Wir erleben hier nicht so sehr Heiligkeit und Vollkommenheit, sondern vielmehr Unzulänglichkeit, Hilflosigkeit, Grenzen, Sünde, die wir tun oder die andere an uns tun. Wir brauchen Hilfe. Dieses Unterwegssein, diese Grenzen, die wir erleben, zeigen uns, wie nötig es ist, dass Gott uns umgestaltet. Wir stoßen durch das, was uns geschieht in unserem Leben, stoßen wir an unsere Grenzen und wir sehen, ich bin nicht genügend, ich bin nicht fertig, ich kann das nicht, ich brauche Hilfe, ich muss verändert werden, damit ich so leben kann, wie Gott es für mich gedacht hat. Ich kann das nicht. Gott hilft uns. Gott hilft uns. Ich weiß nicht mehr, welcher amerikanische Präsident das gesagt hat. Vielleicht kann Brad mir dann helfen dabei. Aber es hat einer gesagt: Gott hilft denen, die sich selber helfen. Er hatte vollkommen Unrecht. Gott hilft denen, die sich selber nicht helfen können. So sieht die biblische Botschaft aus. Gott hilft denen, die sich selber nicht helfen können. Seine Hilfe besteht darin, dass er erst einmal uns zeigt, wo wir Hilfe brauchen überhaupt. Er zeigt uns unsere Unvollkommenheit, unsere Unzulänglichkeit. Er zeigt uns unsere Sünde. Er zeigt uns, wo wir Hilfe brauchen. Dann zeigt er uns, dass wir Hilfe brauchen, indem er unsere falschen Bestrebungen misslingen lässt. Gott lässt uns vieles misslingen in unserem Leben. Vieles, das wir anpacken, gelingt nicht. Auch das, was wir denken, dass wir es auf fromme Weise anpacken, mit unseren frommen Kräften, die wir meinen, die wir haben. Gott lässt uns unsere falschen Bestrebungen misslingen und dadurch hilft er uns. Und er hilft uns, indem er uns ständig zur Umkehr führt. Das muss ständig passieren, das gehört zu diesem täglich unterwegs sein, dass wir täglich umkehren von unseren falschen Motiven, falschen Haltungen, falschen Zielen. Wir müssen umkehren und Gott tut das. Er führt uns zur Umkehr, indem er uns unsere falschen Bestrebungen misslingen lässt und uns zeigt, wo wir Hilfe brauchen. Und er hilft uns, indem er uns zeigt, wo wir die von ihm gegebenen Kräfte investieren können. Was sind seine Kräfte, die er gibt? Wo sind sie zu finden? Und wie können wir sie in unser Leben investieren? So hilft uns Gott. Und so ist unser Unterwegssein ein fortwährendes Lernen. Wir lernen, wie wir Gott Ehre machen können. Was es braucht, damit wir so weit kommen, dass wir das eben erkennen, wie wir ihm Ehre machen können. Wir machen wie ihm nicht unbedingt Ehre, wenn wir so gut sind, sondern wenn sich zeigt, wie die Kraft, die Gott in uns schwache Gefäße hineinlegt, von ihm kommt und nicht von uns. So geschieht Gott Ehre. Und darum lässt er uns stolpern und uns Dinge misslingen und lässt uns in Schwierigkeiten hineinkommen. Dieses Lernen, das ist von unserer Seite her eine viel passivere Sache, als wir oft annehmen. Gott tut das Allermeiste. Also, eigentlich können wir sagen, Gott tut alles, aber ihr merkt dann gleich noch, warum, dass ich das jetzt so gesagt habe. Wir finden in der Bibel viele Beispiele, die uns zeigen, wie Gott mit seinen Erwählten zum Ziel kommt. Obwohl diese alles andere tun, als ihm dabei mitzuhelfen. Im Gegenteil. Ich möchte ein Beispiel herausgreifen, das so kurz da über dieses Leben mit großen Schritten darüber gehen. Es ist das Beispiel von Jakob. Jakob war einer, der von Gott erwählt war, um zu Gottes Ehre und Verherrlichung zu dienen. Und wir sehen von Beginn seines Lebens an, er war alles andere als geeignet dafür. Jakob war nicht geeignet dafür. Er war kein Vorzeigebeispiel. Ich gehe davon aus, dass ihr die Geschichte von Jakob einigermaßen kennt, damit wir jetzt nicht 15 Kapitel im ersten Buch Mose durchlesen müssen. Aber vielleicht möchtet ihr das anschließend tun, noch einmal durch seine Geschichte hindurchgehen und das aus dieser Perspektive einmal anschauen. Da können wir viel Weisheit gewinnen. Jakob war einer, den Gott erwählt hat, um zu seiner Verherrlichung zu dienen und der überhaupt nicht geeignet war dazu. Bevor Jakob geboren wurde, hat Gott zu seiner Mutter gesagt, dass er ihn erwählt hat, der Erbe zu sein. Vielleicht hat seine Mutter ihm das später erzählt. Jakob auf jeden Fall wollte dieses Erbe haben, unbedingt. Er hat sich das vorgenommen, das war sein Ziel, dieses Erbe zu haben. Aus was für Motiven auch immer. Das Erbe war nicht nur ein Stück Land und Vieh und sonstiger Besitz, sondern dieses Erbe hatte eine geistliche Bedeutung. Das Erbe Abrahams und Isaaks war der Erbe Abrahams und Isaaks war der Erbe der Verheißung, die Gott diesen Männern in seinem Bund mit ihnen gegeben hat. Der Hauptbestandteil der Bundesverheißung ist das Heil in Christus, auf das die Väter warteten. Das ist das Erbe, nicht das Land oder Vieh oder die Zelte und die Felle und so weiter, sondern die Bundesverheißung des Heils in Christus, auf das die Väter warteten. Und darauf hat auch Jakob zugesteuert. Jakob war in diesem Sinne ein Christ, er war ein alttestamentlicher Christ. Er hat das Erbe des Heils in Christus verfolgt. Er wollte all das erben, was Gott den Erben Abrahams und Isaaks versprochen hatte. Aber er wollte es auf seine Weise erreichen. Er hatte seine eigenen Ziele, wie er das zustande bringt. Er hat auf betrügerische Weise das Erbe an sich gerissen. Aber er bekam es schließlich. Er bekam es, aber er bekam es nur, weil Gott es für ihn bestimmt hatte und es ihm auch gab. Der ganze Weg Jakobs, den er nun ging, als er das Erbe so erschlichen hat, mit diesem Handel, den er gemacht hat mit seinem Bruder, der ganze Weg, den er nun ging, war von seinem Wesen und seinen egoistischen Zielen geprägt. Und er log und betrog sich durch sein Leben hindurch. Gott arbeitete aber auch an ihm. Gott war auch dran, an diesem Mann zu arbeiten, ihn zu diesem Ziel zu bringen, das Jakob eigentlich irgendwie auch im Sinn hatte, aber auf ganz andere Weise. Gott arbeitete an Jakob. Und Jakob erlebte, wie sein Onkel ihn übers Ohr haute. Und er erlebte, wie seine Frauen hinter seinem Rücken um ihn feilschten. Und wie sein Bruder ihm drohte, ihn umzubringen und ihn in Todesangst versetzte. Und er erlebte, wie ihm seine Hüfte ausgerenkt wurde und nie mehr heil wurde. Und wie seine Söhne ihn hintergingen und wie sie ihm seinen Lieblingssohn wegnahmen. All diese Dinge hat Jakob bis zum Ende seines Lebens erlebt. Er hat viel Leid erfahren. Und in seiner Familie war ein solches Chaos. Gott hat das gebraucht. Gott hat das in sein Leben hineinkommen lassen, um ihn zu verändern. Am Ende seines Lebens war Jakob mit seinem Bruder versöhnt. Er hatte seinen Sohn Josef wieder. Er konnte seine Enkel segnen und ihnen das Erbe der Väter weiterreichen. Und er hatte die himmlische Herrlichkeit vor sich. Das hat er gesehen und gewusst. Darum hat er Anordnungen getroffen, dass man dann seine Gebeine mitnimmt, und wie das geschrieben wird im Hebräer 11. Gott hat ihn dorthin gebracht, wo er ihn haben wollte. Trotz Jakobs störrischem, betrügerischem Wesen und seinen verkehrten Zielen. Die Umgestaltung, die Veränderung ist garantiert, weil sie aus Gottes Hand kommt. Weil nicht wir sie machen, sondern weil Gott sie sich vorgenommen hat und er wird das, was er sich vorgenommen hat, durchführen. Er ist derjenige, der die Veränderung herbeiführt. Er hat uns das Ziel gesteckt und darum wird er es auch erreichen mit uns. Aber das heißt auf der anderen Seite jetzt nicht. Und darum habe ich vorher gesagt, dass wir ein klein bisschen auch noch mitarbeiten. Das heißt nicht, dass wir gar nichts machen können. Jakobs Geschichte zeigt uns nicht, dass wir es ebenso machen sollen wie Jakob, sondern wir können davon lernen, dass man etwas auch noch besser machen könnte als er. Ich kann mir nicht mehr so viel Zeit nehmen jetzt, um konkret zu werden. Die konkreten Schritte der Veränderung, die werden dann von meinen Brüdern auch noch aufgezeigt. Ich muss ihnen auch noch etwas übrig lassen. Ich möchte nur noch zeigen, dass die Tatsache, dass Gott sich uns angenommen hat und uns das Ziel gesteckt hat, dass das uns auch motivieren wird und muss, aktiv auf dieses Ziel zuzugehen. Das ist unser Part, dass wir aktiv auf dieses Ziel auch zugehen, das uns Gott gesteckt hat. Mit anderen Worten, weil wir das Ziel kennen, werden wir nun zielorientiert leben. Wir werden auf dieses Ziel zugehen und wir werden den Weg entsprechend dem Ziel wählen. Und wir werden die Methoden für die Hilfestellung entsprechend dem Ziel wählen. Und darin werden wir aktiv werden. Weil wir das Ziel kennen, werden wir zielorientiert leben. Paulus drückt das so aus in Philipper 2, Vers 12 bis 13. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Also dieses Bewirken meint eigentlich ein Herausarbeiten oder daran arbeiten, damit es vollendet wird. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken oder das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Wir dürfen diesen Satz umkehren, das dürfen wir machen. Das ist grammatisch völlig korrekt, wenn wir den Satz umkehren und sagen, weil Gott in euch alles gewirkt hat, dass ihr zu seiner Ehre leben, ihm gefallen wollt und es auch könnt, das alles hat Gott gemacht. Darum setzt nun alles daran, auch mit aller Kraft daran mitzuarbeiten oder darauf zuzugehen. Das Wissen um Gottes Ziel motiviert uns, in eben die Richtung zu gehen, in die Gott uns auch führt. Ich möchte eigentlich nur, dass euch eines bleibt von diesem Vortrag, dass ihr das eine mitnehmt. Wer Gottes Ziel für sein Leben kennt, der ist ganz anders unterwegs als der, der sich eigene Ziele macht. In Klammer, auch wenn das gut gemeinte und scheinbar fromme Ziele sind. Wer Gottes Ziel für sein Leben kennt, der ist vollkommen anders unterwegs als der, der sich eigene Ziele macht. Wir müssen wollen, was Gott will. Synchronisieren. Wir müssen wollen, was Gott will. Gottes Wille ist unsere Heiligung. Gottes Wille ist nicht zuerst unser Wohlbefinden, unsere Angstfreiheit, unsere Zufriedenheit, unsere guten Beziehungen und so weiter. Gottes Wille ist unsere Heiligung. Heiligung heißt Christus ähnlich sein. Wenn auch wir dies als oberstes Ziel haben, dann lassen wir uns nicht durch die täglichen Rückschläge entmutigen, sondern wissen, dass auch diese dazugehören, dass wir eben dieses Ziel erreichen. Und dann sagen wir mit Paulus, dass zum Schluss, Philipper 3, Vers 12 bis 14, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten liegt, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Amen.
Ich möchte beten zum Schluss. Lieber Vater im Himmel, du hast für uns bestimmt, wie du uns haben möchtest. Und wir sind so oft, stehen wir da quer in der Landschaft und widerstreben deinem Handeln an uns, möchten es ganz anders haben. Wir fragen, was soll das jetzt, was da passiert, und wir lassen dich oft gar nicht richtig an uns arbeiten. Wir möchten bitten, Herr, dass du uns mit deinem Willen synchronisierst, dass du uns gleich machst mit deinem Willen, unseren Willen gleich machst wie deinen, dass wir dasselbe Ziel für unser Leben haben wie du, dass wir uns nicht nach diesen kurzfristigen, kurzsichtigen Dingen ausstrecken, die uns so anlächeln im Leben und gefallen, sondern dass wir das suchen, was du auch für uns vorhast. Dazu brauchen wir deine Gnade und deine Kraft und deine Hilfe. Danke, dass du sie uns versprochen hast. Amen. Ich glaube, ich habe jetzt so, wie viel Zeit habe ich für Fragen, Verständnisfragen zu beantworten? Fünf Minuten, ja. Wenn es Verständnisfragen gibt. So die ganz schwierigen, die müssen wir auf morgen verschieben. Habe ich noch etwas Zeit nachzudenken. Es muss auch nicht unbedingt.
Würdest du kurz gesagt sagen, es ist so ein sowohl als auch. Gott tut es in uns, aber es ist auch unser Bemühen zu bestreben, in dieser Heiligung oder in diesem Prozess
genau.
Zu bleiben. Oder
genau. Wir wirken mit, aber mit der Kraft, die uns Gott dazu gegeben hat, und mit dem Willen und mit der Motivation, die er schon in uns hineingelegt hat. Im Epheserbrief, im Vers 10, glaube ich, steht das am Schluss da von diesem Abschnitt, dass Gott die guten Werke bereitgestellt hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Also wir nehmen das nicht von uns, oder? Das ist alles Gott gegeben. Und damit sagt die Bibel, dass Gott alles in unser Leben hineinlegt, was es braucht. Aber wir können das irgendwie jetzt aufnehmen und damit in diesen Schuhen gehen, die er uns gegeben hat. Und dann, wenn wir unser Ziel und unser Wirken ebenso mit Gott gleichschalten, dann werden wir es auf jeden Fall einfacher haben. Wir können uns schon querstellen und wir werden doch am Ziel ankommen, wie Jakob oder wie Jona, oder? Der war noch schlimmer in diesem Punkt, oder? Ist genau in die andere Richtung gegangen. Und Gott hat ihn am Schluss da gehabt, wo er ihn wollte. Und er hat Jona sein Werk ausführen lassen. Er hat diese Menschen in Ninive zur Umkehr gerufen und die sind umgekehrt, obwohl Jona das überhaupt nicht wollte, oder? Gott kommt zu seinem Ziel, aber es macht einen Unterschied für unsere Lebensqualität auch. Wir tragen ganz andere Früchte in unserem Leben, wenn wir uns mit Gottes Ziel gleichstellen. Oder? Ich denke, da ist eigentlich der große Unterschied. Ja, genau. Ich habe das extra so gesagt, oder? Weil wir sind auch geneigt zu denken, Gott arbeitet mit denen, die eigentlich gut genug sind, oder? Also das Verständnis vom Heil überhaupt, das dahinter steht, oder? Da gibt es unterschiedliche Verständnisse, oder? Menschen, die denken, sie haben Gott gewählt, oder? Also sie haben Jesus gewählt und sind ihm dann nachgefolgt und dann schauen wir mal, was wir miteinander da machen können. Aber Jesus sagt, ich habe euch erwählt, nicht ihr mich. Und ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr viel Frucht tragt. Oder? Und es liegt überhaupt nicht daran, wie der Mensch beschaffen ist. Oder? Wenn das Material schlechter ist, macht es dem Künstler mehr Ehre am Schluss, wenn das Kunstwerk vollendet ist. Oder? So ist das richtig. Ja.
Ja. Ich habe mich vor kurzem gemerkt, den Eindruck bekommen, dass jede Krankheit, also die Ursache psychischer Krankheit, mit dem Selbstverschulden sind. Oder vielleicht damit zusammenhängen, dass man zu wenig mitwirkt. Ist das so gemeint?
Nein, überhaupt nicht. Nein, das ist nicht so gemeint. Ich wiederhole die Frage. Also, Sie haben den Eindruck bekommen, einen Moment, als ob ich sagen wollte, jede psychische Krankheit oder auch sonst Krankheit wäre selbst verschuldet. Oder? Also, weil man nicht genügend mit Gott zusammen gewirkt hat oder die gleichen Ziele. Ist das richtig wiedergegeben, die Frage? Das will ich überhaupt nicht sagen, das ist nicht so. Ich denke schon, dass viele seelische Störungen mitverschuldet sind vom Menschen, aber das tut eigentlich nicht so viel zur Sache, wenn es um die Genesung geht. Das verschuldet haben oder nicht, ist nicht so das eigentliche Problem, sondern es ist die Frage, wie wir nachher weitergehen. Und wie wir das verstehen, warum diese Krankheit in meinem Leben sein darf, warum Gott die da sein lässt. Diese Antwort auf diese Frage, die lässt mich völlig anders weiterleben mit einer Krankheit, wenn ich sie vorläufig noch tragen muss. Ob das jetzt eine körperliche ist oder eine seelische Krankheit, das ist auch nicht so ein riesiger Unterschied, wie man oft meint. Weil auch eine Depression kann sehr heilsam sein für denjenigen, der darunter leidet. Nicht im Moment natürlich, aber wenn wir das wieder von diesem großen Ziel her anschauen, dass Gott den Menschen in das Bild Christi umgestalten wird, auch durch die Depression. Wenn man Menschen, die depressiv sind, begleitet, dann man wird staunen, wie viele Erkenntnisse diese Menschen machen in der Zeit ihrer Depression. Es gibt bestimmte Dinge, die sie erkennen müssen, die sie nicht sehen, aber es gibt viele Dinge, die sie über sich erkennen in der Zeit, die sehr heilsam sind für ihr weiteres Christsein, dann für den weiteren Weg in der Heiligung. Und darum kann man auch sagen, dass Gott mit gutem Grund eine Depression zulässt für eine Zeit und dass das den Menschen in dem Punkt, wo Gott will, weiterbringt. Vielleicht sieht der Mensch das selber nicht und seine Seelsorge auch nicht. Warum? Es gibt auch Dinge in meinem Leben, die passiert sind, die sehr schwere Dinge, die ich habe keine Ahnung, warum Gott das zugelassen hat. Und manchmal hört man so diese Erklärungen bei Christen, ja, es gab mal so ein Musical, da hat eine junge Frau, die hat, glaube ich, Krebs gehabt oder so, die ist dann gestorben und die kam in den Himmel und dann hat sie Gott gefragt, ja, warum hast du das nur zugelassen? Und dann hat entweder ein Engel oder Gott hat ihr das dann erklärt und dann sagt sie, ah, ja, jetzt verstehe ich es. Ja. Und wenn ich es verstehe, dann ist es gut. Aber das ist oft nicht so. Oft ist es so, dass wir die Dinge nie verstehen. Aber Gott weiß, was er tut damit. Darum geht es. Das müssen wir glauben. Das verspricht er in seinem Wort.